meine lieben Schwestern und Brüder. Sie feiern das Jubiläum, 50 Jahre St. Johannes Lindorf. Manche von Ihnen werden sich an die Grundsteinlegung noch erinnern können. Als ich mich auf diesen Tag ein wenig vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, wie alt warst du damals, als die Kirche hier gebaut wurde? Minus 4 Jahre alt. Also, es dauerte noch etwas, bis ich zur Welt kommen sollte, da war diese Kirche schon da. Und was bedeutet Ihnen dieses Bauwerk? Ich weiß nicht, wie das damals geschehen ist bei der Grundsteinlegung. Wahrscheinlich war es so, dass man in St. Anna mit einem Gottesdienst begonnen hat und dann in feierlicher Prozession herübergezogen ist zur Grundsteinlegung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich würde man so etwas heute tun. Zieht man heute noch aus, um eine neue Kirche zu bauen? Wohl kaum. Ganz im Gegenteil, Kirchen werden geschlossen. Weil die Situation, in der wir stehen, eben für die Kirche nicht gerade eine glorreiche Situation ist, sondern eine Situation des Abbaus, des Niedergangs und für viele Menschen eine Situation großer Traurigkeit. Ich habe bei mir drüben in St. Peter und Paul einmal nachschauen lassen, wie viele Menschen in diesem Jahr aus unserer Pfarrei St. Peter und Paul ausgetreten sind, im Vergleich zu den Jahren davor. 2017 waren es bis Ende Mai 31 Personen, Januar bis Ende Mai 31 Personen. Stellen Sie sich einen Klassenraum vor und 31 Personen da drin. Das sind sehr, sehr viele Menschen. Im Jahr 2018 waren es von Januar bis Ende Mai 37 Personen. Nochmal 6 mehr. Addieren Sie diese beiden Zahlen und Sie haben klar, wie viele Menschen innerhalb von 2 Jahren die Kirche verlassen. Und dann habe ich eben nachschauen lassen, wie war es in diesem Jahr von Anfang Januar bis Ende Mai. Haben 79 Menschen unsere Kirche in Peter und Paul verlassen. Stellen Sie sich nun einen Raum mit fast 80 Menschen vor, nur bis Ende Mai. Mir graut es davor, wenn ich dann am Ende des Jahres, der Jahresabschlussmesse, die Zahlen verkünden muss. Wie hoch ist die dann? Wie kann das sein? Das sind ja nicht Menschen, die gestorben sind, das kommt ja dazu, sondern es sind Menschen, die eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Ich mache das immer so, dass ich dann denen, die aus der Kirche austreten, einen Brief schreibe. Den habe ich vor kurzer Zeit, den aktualisiere ich immer wieder mal und darin bringe ich dann zum Ausdruck, dass ich die Nachricht bekommen hätte vom Amtsgericht, dass sie ausgetreten sind und dass ich natürlich nur spekulieren kann, was der Grund für diesen Schritt ist und bringe dazu ein paar Beispiele. Vielleicht ist Ihnen die Kirche einfach immer fremder geworden. Vielleicht gibt es aber auch eine Enttäuschung auf Ihrer Seite, vielleicht habe ich Sie enttäuscht. Vielleicht sind Sie aber auch enttäuscht von Gott. Oder vielleicht ist es so, dass Sie zu Recht zutiefst enttäuscht sind über die vielen Skandale in der Kirche, seien es finanzielle Skandale, seien es die Skandale um Kindesmissbrauch. Und dann berichte ich davon, dass ich einmal selber in der Überlegung stand, die Kirche zu verlassen. Da war ich ungefähr 19, 20 Jahre alt. Ich spielte in der Linzens damals die Orgel. Und ich erlebte eine Kirche, die mich unheimlich langweilt. Ich hatte immer den Eindruck, wenn ich auf der Orgel saß, wenn ihr das wirklich glauben würdet, was ihr da verkündet, warum macht ihr das so unfassbar langweilig? Und dann gab es für mich eigentlich nur noch die zwei Möglichkeiten. Entweder du trittst jetzt aus der Kirche aus, Komma oder ohne Komma. Oder du packst an. Das passte mir erstmal gar nicht, weil ich überhaupt nicht vorhatte, Priester zu werden. Nun könnte man mich heute fragen, du bist jetzt seit 16 Jahren Priester, letzte Woche hatte ich so einen kleinen Jahrestag, wie sieht denn aus? Bist du immer noch gerne Priester? Wenn ich dann an die Austrittszahlen denke, wenn ich dann darüber nachdenke, wie man immer wieder versucht, vielen Menschen gut zu machen, sie aufzubauen, dann könnte man manchmal resignieren. Aber liebe Schwestern und Brüder, das kann ich eben überhaupt nicht. Weil die Botschaft, die wir verkünden, weil die Botschaft, für die wir stehen, in unserer Zeit so unfassbar wichtig ist. Weil sie wirklich, so glaube ich zutiefst in meinem Herzen, die beste Botschaft der Welt ist. Und das ist etwas, was mich immer wieder bewegt, wenn ich über unsere Kirche nachdenke. Und manchmal eben schockiert und auf der anderen Seite wieder ermutigt. Wenn es doch eine Gruppierung von Menschen in dieser Welt geben müsste oder geben würde, die zutiefst aus einer Hoffnung herausleben, die zutiefst aus einem Glauben herausleben, dass letztlich er, Gott selber, mit ihnen unterwegs ist. Wenn es eine Gruppierung von Menschen geben würde, die eben anders mit dem Thema Angst, mit dem Thema Tod, mit dem Thema Armut, mit dem Thema Verfolgung, mit dem Thema Flucht, mit dem Thema Zusammenhalt umgehen könnte, dann müssten das doch die Christen sein. Wir müssten doch diejenigen sein, die in unserer Welt eben für eine Hoffnung einstehen, die eben zutiefst begründet ist im Glauben dessen, von dem wir sagen, der ist jetzt gleich hier bei uns. Und nicht nur, dass er bei uns ist, sondern er ist auch gleich in uns. Und dann geht er mit mir in die kommende Woche. Und dann geht er mit mir an den Arbeitsplatz. Und dann geht er mit mir in den Konflikt, in dem ich zurzeit stehe, in meiner Beziehung, in meiner Freundschaft, wie auch immer. Und dann geht er mit mir zusammen in die Freude meines Lebens. Und dann müssten doch wir eben eigentlich im Grunde genommen eher eine Gemeinschaft des Wachstums sein. Weil dieses Heil die Welt sich anscheinend nicht selber geben kann. Von den großen Politikern scheinen wir da nicht allzu viel erwarten zu können. Aber wir könnten vielleicht denen etwas mit auf den Weg geben und denen etwas mit an Unterstützung zuteil werden lassen, die wir eben schöpfen aus dem tiefen Vertrauen heraus, dass Gott mit uns ist. Und deswegen, als ich letzte Woche darüber nachdachte, wie bist du jetzt, was würdest du von dir selber sagen als Priester, bist du froh? Dann würde ich sagen, die Situation der Kirche macht mich nicht froh. Die macht mich manchmal unglücklich, aber ich bin zutiefst dankbar, glücklich, in erster Linie Christ zu sein, aus diesem Glauben herauszuleben. Und auf der anderen Seite auch zutiefst dankbar, Seelsorger zu sein und als Priester mit den Menschen unterwegs zu sein. Wie herrlich ist das, dass sie hier in St. Johannes immer noch so unglaublich viele tolle Messdiener haben. Wenn ich mir überlege, die waren vor kurzem noch so und jetzt sind die größer als ich. Und ich denke, das ist so toll, dass die immer noch ihren Dienst hier tun. Und dass die da sind und auch die brauchen unser Zeugnis. Dass die nicht den Eindruck haben, die dienen einer Gemeinde, die langsam immer mehr abstirbt. Die sind nämlich diejenigen, denen diese Kirche gehört, denen eben dieser Glaube zugesagt ist. Und dann, wenn wir uns das immer wieder neu ins Bewusstsein rufen, dann wissen wir zwar immer noch nicht, ob wir eines Tages das 100. Jubiläum von St. Johannes feiern werden. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube es eher nicht. Aber wir wissen trotzdem zutiefst in unserem Herzen, dass der Glaube hier nicht erloschen sein wird. Und dafür möchte ich Ihnen noch ein weiteres Beispiel geben. Seit 1992 fahre ich immer wieder, alle paar Jahre, manchmal sogar zweimal im Jahr, nach Nordholland, nach Alkmaar. Und wer von Ihnen dort schon mal war, da gibt es ja den großen Käsemarkt am Freitag, der hat vielleicht auch die riesige Rot auf St. Laurenskerk schon einmal besucht. Eine riesige gotische Kirche, größer als der Altenberger Dom. Und wenn man dorthin kommt, dann staunt man vor diesem wahnsinnigen Bauwerk. Ich fahre da immer hin, weil dort eine ganz berühmte Schlitgerorgel ist und da finden immer Orgeltage statt. Da nehme ich zumeist mal teil. Und diese Kirche hat einen riesen Chorumgang um den Altar. Ich habe Jahre gebraucht, um dahinter zu kommen, was dann eigentlich der Grund ist. Es gab, als diese Kirche noch katholisch war vor der Reformation dort ein eucharistisches Wunder. Also ein Tropfen Wein hat sich rot gefärbt und dann haben die Menschen eben das als ein besonderes Zeichen der Gegenwart Gottes erlebt und dann startete eine Wallfahrt. Und deswegen hat man dort so einen riesen Chorumgang um den Altar gebaut, weil die Menschen in Massen um diesen Altar ihre Kreise zogen, um dem Heiligen nahe zu sein. Als ich 1992 das erste Mal nach Altmark kam, da war diese Kirche eben noch eine evangelische Kirche. Ein paar Jahre später zog sich die evangelische Gemeinde in ein Seitenschiff zurück. Dann wurde im anderen Seitenschiff eine Bar gebaut, sehr schön gemacht, kann man drum rumstehen, sich alkoholfreies Bier oder Gläschen Wein kaufen, während man ein Konzert genießt. Und ein paar Jahre später fand dort nur noch zu ganz besonderen Anlässen ein Gottesdienst statt. Die Kirche ist jetzt eine Eventkirche. Unglaublich toll gepflegt. Ich glaube nicht, dass die evangelische Kirche von Holland das so finanzieren könnte. Also wirklich großartig. Alle Altmarer sind stolz auf ihre Kirche. Aber es ist keine Kirche. Was macht eine Kirche zur Kirche? Dass Menschen dort zusammenkommen und den Glauben teilen. Das macht St. Johannes hier zu einem heiligen Ort. Nicht die Steine, sondern dass Menschen hier zusammenkommen und ihren Glauben teilen, durch die schwierigen Zeiten gehen, durch die schönen Zeiten gehen, den Glauben teilen. Und als ich dieses Jahr wieder da war, fiel mir eine kleine Ecke in der Kirche auf, da stand so eine Figur des heiligen Laurentius und so ein paar Erklärungsbildschirme, da kann man so drauf tippen und sich so die Geschichte des heiligen Laurentius durchlesen und daneben war so ein Ständer für Kerzen. Und ich war in dieser Woche, ich glaube, 7 Mal in der Kirche und immer brannte dort Kerzen. Und da dachte ich, die Kirche ist verschwunden, aber der Glaube ist noch da. In einzelnen Menschen brennt doch noch das Licht der Hoffnung, dass man hier an diesem Ort ihm begegnen kann. Und liebe Schwestern und Brüder, das scheint mir jetzt das Wichtigste für uns zu sein. Nicht, dass wir uns in erster Linie um die Steine kümmern, sondern dass wir in den Herzen derer, für die wir da sind, Herzen entzünden. Dass wir in den Herzen der Kinder und Jugendlichen die Hoffnung entzünden und die dann Kirche so gestalten, wie es für sie richtig ist. Wie für sie dann Kirche lebbar ist. Wie für sie dann Kirche Realität ist. So dass sie in dieser Kirche Gott begegnen können und an diesem Gott sich stärken können, sich aufrichten und dann vielleicht zu solchen Menschen heranwachsen, wie ich sie eben beschrieben habe. Furchtlos, mit einem inneren Selbstbewusstsein, dass wir uns nicht durch unsere Leistung leben, sondern durch unseren Zuspruch, den Gott uns gegeben hat. Und dass sie dann Kirche lebendig gestalten. Was ist nun zu tun? Für mich 2 Dinge. Dem vergangenen Dank und dem kommenden Jahr zu sagen. So hat es einmal Dan Hammarskjöld gesagt. Dank zu sagen für 50 Jahre, in denen Menschen hier an diesem Ort sich aufrichten konnten, Kraft tanken konnten, sich gegenseitig stärken konnten. Aber dem kommenden jetzt Ja zu sagen. Nicht zu sagen, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren, und das ist ganz schlimm, sondern jetzt eben als furchtlose, von Gott getragene Menschen in die Zukunft gehen und darauf vertrauen, auf die Kerzen in den Herzen, auf das Licht, das wir in uns tragen und das wir ausstrahlen. Darauf kommt es an. Und liebe Schwestern und Brüder, dann sind die Zahlen vielleicht Zahlen des Unheils, aber die Zeichen, die wir setzen, Zeichen des Heils. Und in diesem Sinne, lasst uns jetzt Eucharistie feiern. Lasst uns jetzt das tun, wofür diese Kirche gebaut wurde. Lasst uns aus dem schöpfen, aus dem der heilige Pfarrer von Haas so sehr gelebt hat. Lasst uns innerlich bekehren, diesem Gott zu, auf dass wir uns dadurch auch den Menschen zuwenden können und so eine Kraft ausstrahlen, die nicht menschlich, sondern